Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Die Predigt ist heute Gottes Wort in Psalm Kapitel 73. Schlagt also gerne auf, Psalm Kapitel 73. Psalm Kapitel 73 und wir hören auf Gottes lebendiges Wort. Ein Psalm Asaphs. Nur Gutes Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt. Mit meinen Füßen, wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod und ihr Leib ist wohlgenährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. Ihr Gesicht strotzt von Fett, sie bilden sich sehr viel ein. Sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung, hochfahrend reden sie. Sie reden, als käme es vom Himmel, was sie sagen, muss gelten auf Erden. Darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu und es wird von ihnen viel Wasser aufgesogen. Und sie sagen, wie sollte Gott es wissen? Hat denn der Höchste Kenntnis davon? Siehe, das sind die Gottlosen. Denen geht es immer gut und sie werden reich. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. So sann ich denn nach, um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen. Bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Denn siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die dir hurisch die Treue brechen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. El Dorado, das ist Spanisch und heißt der Goldene. Im 16. Jahrhundert gab es eine Legende, El Dorado. Das war eine Legende von europäischen Entdeckern, die tief im Inneren von Südamerika gemeint haben, da gibt es einen Ort von unvorstellbarem Reichtum. Straßen aus Gold, Reichtum ohne Ende. Und aufgrund dieser Idee haben damals Menschen ihre Heimat verlassen. Ja, sie zogen durch Dschungel durch, durch Sümpfe durch. Viele starben sogar an Krankheit, Gewalt oder Enttäuschung. Und je größer der Verlust wurde bei dieser Suche, desto stärker wurde damals ihr Glaube, El Dorado, diesen Ort, den muss es einfach geben. Weil sonst wäre alles umsonst gewesen. Aber am Ende stellte sich heraus, diesen Ort gab es gar nicht. Es war ein Missverständnis. Ja, da gab es eine Legende von einem Mann, der mit Goldstaub beschmissen worden ist. Aber diese Idee, dieses Missverständnis wurde genährt von Hoffnung, von Angst, aber wurde begleitet von der dauernden Frage, lohnt sich eigentlich unser Einsatz? Und das ist genau diese Frage, die der Psalm 73 stellt. Lohnt sich das Ganze eigentlich? Lohnt sich das, mit Gott zu leben? Also Psalm 7 oder 73 lädt uns ein, innezuhalten und diese Frage zusammen mit dem Psalmisten zu stellen. Bin ich vielleicht einem geistlichen Eldorado hinterhergelaufen? Habe ich geglaubt? Habe ich vertraut? Und vielleicht noch viel schlimmer, habe ich verzichtet auf alle Annehmlichkeiten, die mir das Leben sonst so bieten würde? Und am Ende war das alles vergeblich? Und dieser Psalm beginnt ja mit einem ganz klaren Satz. Vers 1, Nur gut oder wahrlich oder für wahr, gewiss ist Gott gegen Israel gut, gegen die, die welchen oder gegen die, welche reinen Herzens sind. Das ist ein Glaubensbekenntnis, eine Wahrheit, die man kennt, die man vielleicht auch sogar singt. Und dann nur ein Vers später heißt es, ich aber, fast wäre ich gestrauchelt. So diese beiden Aussagen so nebeneinander. Einmal dieses Bekenntnis, Gott ist nur gut. Und auf der anderen Seite, aber ich habe gekämpft mit dieser Aussage. Wir sehen, hier ist eine Lücke zwischen diesen zwei Sachen. Wir können vielleicht am Sonntag sagen, Gott ist gut. Und von Montag bis Samstag fühlt sich das manchmal ganz anders an. Aber wer ist das eigentlich, wer das hier sagt? Die Überschrift über diesen Psalm, die gibt uns eine Information, nämlich ein Psalm Asafs. Und der Asaf, der war nicht ein Außenseiter im Volk Gottes, er war kein distanzierter Kritiker so des christlichen Glaubens. Asaf, das war, das wissen wir aus den Büchern der Chronik, aus der Bibel, er war ein Tempelmusiker. Er war ein Lobpreisleiter, einer, der vorne stand, der die Gemeinde angeleitet hat in den Dingen, die sie gesagt und gesungen haben. Der öffentlich von Gottes Güte gesungen hat. Man kann sagen, Asaf war jemand, der einen funktionierenden Glauben hatte, oder? Aber hier bekommen wir im Psalm 73 einen Einblick in das Herz von diesem Lobpreisleiter. Und dieser Mann stellt die Frage, lohnt sich das überhaupt, mit Gott zu leben? Und das zeigt uns, wenn das selbst schon diesen Asaf trifft. Zweifel treffen nicht nur Leute, die am Rand der Gemeinde stehen. Es trifft auch die, die sich in der Gemeinde einsetzen. Die, die dienen. Und das sollte uns gar nicht so sehr überraschen, denn die Bibel ist voll von solchen Menschen. Ja, es beginnt ganz früh schon mit Abraham, der damit zu kämpfen hatte, ob Gott wirklich zu vertrauen ist. Mose hatte Fragen an Gott. Hiob hat lange mit Gott gerungen. Jeremia war mit seiner Berufung auch nicht so ganz einverstanden. Und selbst der Täufer Johannes, der so einiges mit Gott erlebt hatte, der sich vor Königen hinstellen konnte und denen sagen konnte, was er von ihnen hält oder was Gott von ihnen hält. Als er im Gefängnis sitzt, lässt er die Frage stellen, bist du wirklich der, der kommen soll, Jesus? Zweifel, das ist nicht etwas, was dem Glauben fern ist. Das sind nicht Zeichen von Gottes Ferne. Das sind Zeichen von einem ernstgenommenen Glauben. Man kann bei Zweifel ja ganz, ganz viel unterscheiden. Also es gibt die unterschiedlichsten Zweifel und denke, wir sollten sie auch unterschiedlich dann auch begegnen. Da gibt es die intellektuellen Zweifel. Ich sage mal so die Zweifel im Kopf. Ja, das sind dann so Fragen, wie verhält sich das, die Bibel und die Wissenschaft? Wie geht das zusammen? Aber dann gibt es die Zweifel, die emotionalen Zweifel. Das sind die Zweifel, die eher mehr so im Herzen stattfinden. Ja, warum erleben wir Leid? Warum geht es mir eigentlich so? Und dann gibt es vielleicht auch die Zweifel im Leben. Das sind moralische Zweifel, wo wir mit unserer eigenen Sündhaftigkeit kämpfen. Gehöre ich eigentlich dazu? Und Psalm 73 beschäftigt sich nicht mit der Frage eines intellektuellen Problems, wo wir darauf antworten sollen, sondern Asaf kämpft nicht mit der Existenz Gottes. Gibt es Gott oder ist er mächtig? Woran Asaf so hadert, ist die Frage, ist Gott wirklich gut? Weil wenn ich mein Leben anschaue, dann nehme ich das nicht wahr. Das sind emotionale Zweifel und das sind Fragen, die wir auch kennen. Und Psalm 73 verschweigt diese Fragen nicht, geht diesen Fragen sogar nach. Und ich würde sagen, der Psalm 73, damit lädt uns Gott ein, unsere eigenen Zweifel zu sehen und zu verarbeiten. Psalm 73 ist eigentlich ein Weg, der beschrieben wird. Und vielleicht bist du gerade auf diesem Weg, du kennst diese Fragen, aber vielleicht ist das ein Weg, den du noch nicht kennst, aber den du hier heute hörst. Und vielleicht kann das eine Vorbereitung sein für die Zeit, wenn mal diese harten Fragen kommen. Weil früher oder später werden diese Fragen kommen. Und Gott kann dann diese Phasen des Zweifels nutzen, um deinen Glauben zu vertiefen. Aber ich möchte auch an dieser Stelle klar machen, auch wenn ich jetzt sage, Zweifel, das gehört zu einem ehrlichen Glauben dazu, möchte ich deutlich machen, Zweifel sind nichts Schönes. Nichts, was wir feiern sollten, was heute manchmal in Gemeinden geschieht. Als eine Frage, ein Ausdruck der Ehrlichkeit, der Transparenz. Zweifel sind gefährlich. Sie können uns tatsächlich von Gott wegführen. Aber Zweifel, wenn sie da sind, sollten ernst genommen werden und beantwortet werden. Also Psalm 73 ist ein Weg, der beschrieben wird. Und dieser Psalm 73 ist klar aufgebaut. Er hat ganz klar drei Schritte. Wie komme ich darauf? Im Deutschen sieht man es gar nicht mal so gut oder beziehungsweise in der Übersetzung, die wir hier verwenden, in der Schlachterübersetzung. Aber es gibt drei oder ein Wort, das an drei Stellen vorkommt. Nämlich im Vers 1, Vers 13 und Vers 18 beginnen jeweils mit einem und demselben hebräischen Wort. Ach. Und es ist eigentlich am besten übersetzt im Vers 18 bei uns, nämlich mit für wahr oder gewiss, tatsächlich. Und eigentlich beginnt Vers 1 schon genau so. Gewiss. Also eins ist gewiss, Gott ist gut für Israel. Aber auch genauso steht dann in Vers 13, gewiss, ich habe umsonst mein Herz reingehalten. Und Vers 18, gewiss, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Also wir haben dreimal einen Ausdruck von, so ist es, das ist Tatsache. Und deshalb habe ich die Predigt heute auch genau diese drei Schritte unterteilt. Aber noch etwas, in diesen drei Schritten sehen wir etwas, nämlich in den Versen 1 bis 12, da ist dieses erste gewiss. Und das ist aber eine Personengruppe hauptsächlich im Fokus. Das sind nämlich die Gottlosen. Sie, über die spricht Asaf hier die ganze Zeit. In den Versen 13 bis 17, das zweite, für wahr, gewiss, das ist eher so ein Blick nach innen, nicht nach außen, sondern nach innen. Da kommt nämlich das Ich vom Asaf mehr heraus. Mehrmals wird hier gesagt, ich, ich. Und dann im Vers 18 bis Vers 28, das ist nochmal ein Perspektivwechsel, da geht der Blick nach oben. Und hier hören wir ganz, ganz häufig, du, du und du. Und hier sehen wir, das ist ein Weg, den der Psalm geht, nämlich in die Zweifel hinein, aber auch aus den Zweifeln wieder heraus. Und so lautet die Predigt heute, wenn das Leben mit Gott vergeblich zu sein scheint. Und die drei Punkte, die ich mitgebracht habe, sind erstens der unscheinbare Auslöser, brennender Neid, das sind die Verse 1 bis 12. Der zweite Punkt ist die unheilvolle Auswirkung, nämlich innere Bitterkeit, das sind die Verse 13 bis 17. Dann als drittes die unerschütterliche Antwort, göttlicher Halt, und das sind die Verse 18 bis 28. Die Krise, diese Zweifel von Asaf, die beginnen ziemlich unscheinbar. Alles spielt sich im Inneren ab. Neid beginnt nicht mit einer Tat, sondern mit Gedanken. Wir sehen etwas und wir bewerten es. Und vielleicht sieht es uns niemand an. Nach außen wirken wir ruhig, wir wirken fromm, vielleicht sogar zufrieden, aber während sich innerlich einiges bei uns verschiebt. Ich weiß also nicht, was euch in dieser Woche so beschäftigt hat oder was euch vielleicht auch jetzt gerade umtreibt, aber hier haben wir heute die Gelegenheit, in das Innere von Asaf zu schauen. Und er beschreibt in den Versen 3 bis 12 eigentlich einen geistlichen Niedergang. Und ausgelöst, kann man sagen, in Vers 3, ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Und dann malte ein ganz lebendiges Bild von dem Gottlosen. Was sie haben, wie sie auftreten, was sie sagen und wie sie wirken. Und ich muss ehrlich sagen, dieser Neid ist nachvollziehbar. Also Asaf hat hier echt einen Punkt, weil er macht ja Beobachtungen. Er sagt, die Gottlosen, die sind erfolgreich. Sie haben Wohlstand, sie haben Einfluss, sie haben Anerkennung. Und sie scheinen dabei ganz einfach noch sorglos und schmerzfrei zu sein. Vers 4 und 5, keine Schmerzen bis zum Tod. Wohlgenährt und gesund. Nicht in Mühsal wie andere Menschen. Und der Asaf verwendet hier in Vers 3 das Wohlergehen der Gottlosen. Da verwendet er dann das hebräische Wort Shalom. Und das kennen wir eigentlich von einem anderen Begriff. Also wenn wir von Frieden oder Shalom reden, dann denken wir eigentlich an den Segen, den Gott doch für sein Volk versprochen hat. Und hier spricht er von Wohlergehen, von Shalom für eine andere Gruppe, nicht für sein Volk, für die Gottlosen. Und die Frage ist doch völlig berechtigt von Asaf, wie kann das sein, dass es denen gut geht? Das passt doch nicht, oder? Und in den Versen 6 bis 11 steigert er sich sogar so ein bisschen hinein in die ganze Sache, wird richtig wütend. Er sagt nur, denen geht es nicht nur gut, was auch noch passiert ist, ja, die maßen sich sogar etwas an. Ja, sie tragen ihren Stolz offen zur Schau. Vers 6 steht, ihr Hochmut ist ihr Halsschmuck, Gewalttat ist das Gewand, mit dem sie sich schmücken. Die sind sogar noch arrogant, sind rücksichtslos und die verstecken das nicht mal. Und das Schlimmste ist, Gott greift nicht ein. Gott bestraft sie nicht, er diszipliniert sie nicht. Das ist wie so ein Vater, der sagt, das lasse ich durchgehen. Kein Gericht. Und im Gegenteil noch, sie werden ja in Vers 10, da wenden sich noch viel Volk ihnen zu. Sie werden bewundert, sie werden ausgezeichnet, gefeiert, während die Gerechten vielleicht belächelt werden, übersehen werden. Und Vers 12 ist dann so die pauschale Antwort. Siehe, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut. Um eine Züchtigung, Entschuldigung, denen geht es immer gut und sie werden reich. Wir sagen, es ist ein bisschen pauschal. Ja, ist sicherlich etwas übertrieben, aber das ist die Beobachtung, die der Asaf macht. Und ist das nicht auch die Beobachtung, die wir manchmal machen? Nur weil wir Christen sind, geht es uns nicht besser, oder? Wir finden nicht automatisch einen Gießen im Parkplatz, nur weil wir Christen sind. Aber nicht nur das, Asaf geht ja noch viel weiter, der kümmert sich ja nicht um die Parkplätze, unser Problem, was wir vielleicht heute haben, sondern er sagt, nein, uns geht es ja noch viel schlimmer und denen geht es gut. Und ist das nicht die Beobachtung, die wir auch manchmal machen? Ja, christliche Singles, die sagen, ja, ich verzichte ganz bewusst auf sexuelle Abenteuer und müssen dann nur feststellen, dass sie alleine bleiben, während andere, die Gottesmaßstäbe völlig ignoriert haben, Familie, Haus und Sicherheit bekommen. Oder andere im Job, die sagen, okay, ich halte mich an Gottes Gebote, Lügen, Stehlen und so weiter, mache ich nicht, gefährden ihren Job, werden übergangen bei irgendwelchen Gehaltsforderungen und die, die tricksen und betrügen, die machen Karriere. Wisst ihr, das ist eine Beobachtung, die nicht nur wir machen, das ist eine Beobachtung, die wir sogar in der Bibel machen können. Denken wir zum Beispiel an Josef. Ja, ein treuer Mann, ein gerechter Mann, was passiert? Er wird von seinen Brüdern verkauft. Oder Lazarus, beschrieben als der Gerechte, krank und arm, liegt er vor der Tür dieses reichen Mannes, der im Überfluss lebt. Und wir könnten uns fragen, was ist das für eine Welt? Welche Art von Gerechtigkeit ist das? Und das ist ja die Frage, ausgelöst hier diese Krise bei ihm von Neid. Und ich muss sagen, in der heutigen Zeit, gerade in den sozialen Medien, das macht es uns ja nicht leichter, oder? Immer wenn wir so bei WhatsApp, so beim Status gucken oder an Instagram so ein bisschen rumscrollen, was sehen wir da? Wir sehen da die Erfolgsgeschichten von den Leuten. Wir sehen Hochzeiten, wir sehen Nachwuchs, der sich ankündigt. Bei uns wird es halt im Gottesdienst verkündet, ne? Nicht bei Karrieren, die Leiter, die da erklommen werden, die wir wohl mitbekommen, Häuser, die gekauft oder gebaut werden, Urlaube. Und ich würde sagen, meistens bei Freunden kann ich mich auch echt mitfreuen. Das ist schön. Gute Nachrichten. Aber ich muss sagen, manchmal sehe ich Dinge, Erfolg bei anderen Menschen, wo ich mich nicht freuen kann. Ich muss sagen, gerade bei denen, wo ich weiß, wie die zu ihrem Erfolg gekommen sind, wo die getrickst haben. Und dann noch sagen, soweit habe ich es geschafft. Und bei mir regt sich etwas und sagt, das haben die nicht verdient. Die haben genau das Gegenteil verdient. Die sind über Leichen gegangen. Dass denen es jetzt gut geht, das ist nicht fair. Und jeder, der noch so einen Daumen hoch macht, der ist auch nicht fair. Das geht gar nicht. Neid scheint doch etwas sehr, sehr Unscheinbares zu sein. Und wir könnten uns sagen, was ist doch schon dabei? Das ist doch harmlos. Das geschieht doch nur hier innen, oder? Aber das stimmt nicht. Vielleicht deshalb denken wir, dass Neid unscheinbarer ist oder weniger wichtig oder weniger bedeutungsvoll ist, weil es nicht so sichtbar ist. Es geschieht alles hier drin, es ist unscheinbar. Aber Neid ist einer dieser Sünden, die sich verstecken und aber dann lauern. Und Paulus sagt im Neuen Testament, Römer 13, Vers 13, und stellt Neid in eine Reihe mit Trunkenheit und sexueller Unmoral. Wir würden sagen, da kann man ja noch ein bisschen differenzieren, oder? Kommt in eine gemeinsame Liste. Und Psalm 73 ist hier ziemlich hart und sagt, Gott sieht das alles nicht, was bei denen läuft. Gott greift nicht ein. Gott scheint irgendwie machtlos oder es scheint ihm irgendwie egal zu sein. Und in genau dieser Krise steckt der Asaf. Er steckt in der Krise auch in der Gefahr, vom Leben des Glaubens zurückzufallen in das Leben des Schauens. Das, was wir mit den Augen sehen. Und das, was so unscheinbar mit Neid beginnt, kann unheilvolle Auswirkungen haben, wenn wir es nicht erkennen und vor Gott bringen. Und das bringt mich zu meinem nächsten Punkt, nämlich Neid hat unheilvolle Auswirkungen, nämlich Bitterkeit. Und der Vers 13 beginnt mit diesem nächsten hebräischen wahrlich oder ganz, ganz gewiss. Und jetzt sagt Asaf eben nicht was Positives in unseren Augen, sondern eigentlich sagt er hier ganz gewiss, für ihn war klar, die Schlussfolgerung aus diesem Ganzen, was er gesehen hat, ist, ich habe mein Herz reingehalten für umsonst. Umsonst habe ich meine Hände in Unschuld gewaschen. Sinnlos umsonst. Meine Frömmigkeit, meine Selbstdisziplin, mein Ringen um ein reines Herz, alles eine Täuschung. Eldorado, ja, alles umsonst. Was ist sinnvoll an einem Leben mit Gott? Und diese Versuchung ist ja nicht neu. Wir haben vorher in der Schriftlesung gehört, dass die Jünger dieselbe Frage gestellt haben. Was wird uns dafür, dass wir all das verlassen haben? Ja, also es gibt auch andere, schon ganz früh, die Jesus nachgefolgt sind, die diese Frage gestellt haben. Auch Augustinus, ein früher Kirchenvater, hat gefragt, wenn ich Gott diene und Mangel leide, während Gottlose im Überfluss leben, wozu das alles? Wo ist der Lohn? Also diese Frage, wenn sie uns beschäftigt, wir sind nicht alleine mit dieser Frage. Manchmal kann es uns nämlich so vorkommen, als würde es keinen Unterschied machen, ob wir Jesus nachfolgen oder nicht. Und vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer. Nicht nur, es würde keinen Unterschied machen, sondern sogar, es wäre einfacher, wenn wir Jesus nicht nachfolgen würden. Weil was hätten wir eigentlich alles nicht, wenn wir Jesus nicht nachfolgen würden? Ist es nicht so, dass man als Christ manchmal Probleme hat, die man vorher nicht hätte? Ist ja wie mit dem Heiraten ja manchmal so. Ne? Man hat dann Probleme, die man vorher nicht wusste, dass man sie haben kann. Und mit dem Christsein ist es manchmal ähnlich, man weiß es nicht und wird dann Christ und denkt, ja, dieses Problem hatte ich vorher nicht. Welches Problem? Zum Beispiel der Kampf um die Sünde. Ja, während Gottlose sich nicht darum zu kümmern brauchen, rein zu bleiben, ist das für uns als Christen tatsächlich ein Kampf. In diesem Sinne war es einfacher, nicht Christ zu sein. Muss ich mich nicht darum kümmern. Man kann sagen, das Leben als Christ ist im gewissen Sinne komplizierter, leidvoller. Und genau dort steht jetzt Asaf und sagt, es lohnt sich nicht, Gott zu dienen. Und jetzt steht er an einer ganz, ganz gefährlichen Stelle, der Asaf. Es begann mit Neid, ja, führte zu Selbstmitleid und endete eigentlich schon fast in der Gotteslästerung. Das Leben mit Gott lohnt sich nicht. Hört ihr die Stimme aus dem Garten Eden, die Schlange? Sollte Gott wirklich gesagt haben? Und was ist, was die Schlange tatsächlich anzweifelt? Meint Gott es eigentlich gut mit dir? Meint Gott es eigentlich gut mit dir? Und das ist die Sache, vor der Asaf hier steht. Und vielleicht ist es für uns ganz besonders erschreckend, dass diese Aussage von einem Mann kommt, der ja im Gottesdienst aktiv war, der die Gemeinde angeleitet hat. Aber das soll uns vielleicht umso mehr bewusst werden lassen, dass das eine Gefahr ist, vor der wir alle stehen. Und dann sagt er ja eigentlich Dinge, ne, Gott kümmert sich nicht. So denken eigentlich die Gottlosen vorher im Abschnitt. Man kann sagen, jetzt bringt Asaf ähnliche Gedanken zum Ausdruck. Es lohnt sich nicht. Gott kümmert sich nicht. Während ich, Vers 13 und 14, sagt er, ich leide, ich erfahre Plagen, ich werde gezüchtigt und zwar täglich. Wir wissen jetzt nicht genau, was hiermit gemeint ist. Leidet er an einer Krankheit, während es den anderen gut geht, sie gesund sind? Oder ist es eher der Kampf, den er so kämpft, weil er Gott nachfolgt und deshalb so unter strenger Selbstzucht leidet? Wir wissen es nicht ganz genau. Und das macht doch oder bringt doch zum Ausdruck, wie herausfordernd Sünde ist. Sünde ist tatsächlich eine Versuchung. Wir sagen manchmal, Sünde ist falsch, das ist richtig. Aber Sünde wäre keine Versuchung, wenn nicht irgendetwas Schmackhaftes daran wäre, dass es Freude verspricht. Vielleicht nicht langfristig, aber doch spürbar. Und genau deshalb sind Asafs Gedanken so gefährlich hier, die eigentlich Gottes Wesen, Gottes Güte in Frage stellen. Meint Gott es eigentlich gut mit mir? Und was er hier zum Ausdruck bringt, ist Bitterkeit. Das sagt er, es ist ja eine Reise, der Psalm 73, und er bringt es vor allen Dingen in der Rückschau zum Ausdruck. Die Verse 21 bis 22, da spricht er so ein bisschen in der Rückschau und sagt dann in Vers 21, als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte. Hier sehen wir, was das mit ihm macht. Ja, das Ganze hat mit Neid angefangen, aber jetzt spürt er sogar an den Nieren das Stechen und es ist eine Verbitterung da. Ja, so eine Verbitterung, das ist, man kann fast gar nicht anders mehr. Man ist so wie im Tunnelblick. Man sieht nur noch das, man redet nur noch darüber. Und er sagt, das hat ihn richtig abgestumpft. Vers 22 steht dann, da war ich töricht, sagt er in der Rückschau und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Tier gegen dich. Der Unterschied zwischen Tieren und Menschen ist, Tiere sind die handeln instinktiv. Ne? Die leben auch nur von Mahlzeit zu Mahlzeit. Ich weiß nicht, was sie sonst noch zwischendurch machen. Wir haben jetzt keine Haustiere zu Hause, die wir beobachten können. Aber der Unterschied aus, Tiere denken ja nicht so nach wie wir Menschen. Und Asaf sagt, als ich in dieser Phase war der Verbitterung, da war ich ziemlich dumm. Da war ich töricht. Ich verstand nicht, ich habe es nicht kapiert. Ich war verbittert. Und deshalb ist Neid vielleicht ein unscheinbarer Auslöser. Kann aber tatsächlich zu unheilvollen Auswirkungen führen, nämlich zur Verbitterung. Und wie kommen wir aus dieser Nummer wieder raus? Wie kommen wir aus dieser Neidspirale, aus dieser Verbitterung, wenn wir das Leben der anderen, vor allem der Gottlosen, anschauen? Wie kommen wir aus dieser Nummer wieder raus? Asaf landet tatsächlich nicht im Absturz. In Vers 15 sehen wir einen kleinen Hinweis. Dort steht, wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, ne, wie die Gottlosen, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. Das ist jetzt spannend. Was Asaf eben nicht macht, ist, dass er sagt, ich gehe damit an die Öffentlichkeit. Ich verkündige das von vorne, ich sage, wie es mir geht. Ich dachte, das kann ich nicht machen. Das wäre Ausdruck der Untreue. Was ihn ein Stück weit bewahrt, muss man hier ganz ehrlich sagen, ist ja gar nicht, dass er an Gott denkt, sondern an die Gemeinschaft denkt. Das kann ich meinen Kindern nicht antun, oder? Das kann ich meinen Arbeitgeber nicht antun. Da bewahrt uns manchmal die Gesellschaft, da bewahrt uns manchmal die Familie, da bewahrt uns vielleicht manchmal die Gemeinde davor, Dinge zu tun, den letzten Schritt zu gehen, den wir nicht gehen sollten. Das hält Asaf hier zurück. Und er sagt, selbst dieses ganze Nachdenken, das sagt er dann in dem nächsten Vers, selbst das ganze Nachdenken, Vers 16, um das alles zu verstehen, es war vergebliche Mühe in meinen Augen. Es bringt alles nichts. Alles ist umsonst. Das ist seine Schlussfolgerung. Aber er geht mit Vers 15 nicht diesen letzten Schritt. Und dann kommt die große Wende in Vers 17. Das ist hier mit so einem Gedankenstrich. Das war alles vergebliche Mühe. Aber dann, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Und hier, da gibt es die Veränderung. Hier kommt Asaf wieder aus seinem Teufelskreis heraus, kann man so sagen. Das ist eine spannende Frage. Wo erwarten wir eigentlich Veränderung von unserem Denken? Wo würden wir sagen, da hat es mich so richtig gedanklich herumgerissen? Vielleicht das Gespräch mit jemandem, vielleicht hast du irgendein Bild bekommen, vielleicht hast du ein besonderes Erlebnis, wo du sagst, das hat mich herausgeholt aus meinem Strudel. Bei Asaf ist es tatsächlich eine Bewegung, ja. Eine Bewegung nämlich hin zum Heiligtum Gottes. Es wird damals der Tempel gewesen sein. Und heute die Gemeinde. Es wird uns nicht genau gesagt, was er da gesehen hat. Ich meine, der Tempel soll ja ein ganz schöner Ort gewesen sein. Die Architektur, all die Farben und sowas wird ganz toll gewesen sein. Vielleicht hat er auch die Opfer gesehen, die da stattgefunden haben. Vielleicht auch die Menschen und so weiter. Und vielleicht haben all die Dinge schon eine Botschaft vermittelt. Das mag sein. Wir wissen es nicht genau, worum es hier geht. Aber diese Begegnung mit Gott im Heiligtum, die hat etwas bei ihm verändert. Und alles andere, was jetzt folgt im Psalm, ist eine Veränderung aus diesem Vers 17 heraus. Und wenn es spannend, wie können wir das für uns heute anwenden, wenn wir in dieser Spirale drin sind, in der Spirale von Neid und Bitterkeit, ist eigentlich hier die Erinnerung, in den Tempel Gottes zu gehen und sagen, wo ist das? Das ist die Gemeinde. Und jetzt muss ich zugeben, unsere Räumlichkeiten sind jetzt ziemlich schlicht. Ja, das ist ein reformiertes Prinzip, dass unsere Gottesdiensträume auch sehr schlicht sind. Ja, in der Geschichte gab es gewisse Bilderstürme und so weiter. Aber ich würde sagen, unsere Räumlichkeiten vermitteln tatsächlich etwas, so schlicht wie sie auch sind. Und wer hier reinkommt, wird tatsächlich etwas sehen. Nämlich normalerweise steht diese Kanzel in der Mitte. Groß, und die kann man auch nicht übersehen hier bei unseren Räumlichkeiten. Aber es ist noch etwas, was wir jeden Sonntag nicht übersehen können. Das sind nämlich die Zeichen von Abendmahl und Taufe. Selbst wenn wir feiern heute gemeinsam das Abendmahl, ist das eine Botschaft für uns, eine Botschaft des Evangeliums, was Jesus Christus für uns getan hat. Aber selbst wenn wir als Gemeinde nicht das Abendmahl feiern, haben wir diese Symbole immer vor Augen und sie vermitteln uns eine Botschaft. Und deshalb sprechen wir ganz bewusst davon, das sind die gewöhnlichen Gnadenmittel. Und vielleicht erwartest du etwas Außergewöhnliches, etwas, dass sich etwas rumreißt, ein Erlebnis oder irgendwas. Und dieser Psalm erinnert uns, es sind vielleicht die ganz gewöhnlichen Dinge, in das Heiligtum Gottes zu gehen und dort die Dinge zu sehen, die Gott bestimmt hat, dass sie uns verändern. Der Gottesdienst, die Gemeinschaft, das Wort Gottes, das Gebet. Und vielleicht ist der Gottesdienstbesuch das Letzte, wo du denkst, das will ich tun, wenn ich verbittert bin. Weil eigentlich will ich doch mit meiner Verbitterung, mit meinem sauren Geschmack, nicht all die anderen verderben, die da sind. Ich finde das sehr rücksichtsvoll, dass ihr daran an uns denkt. Sehr, sehr hilfreich. Nur vielleicht ist der Gottesdienstbesuch das Heilsamste, was du tun kannst. Gott zu begegnen, seiner Gemeinde zu begegnen. Und Asafs Weg zeigt, Bitterkeit ist eine ganz unheilvolle Auswirkung, aber ist nicht das Ende. Der erste Schritt heraus ist nicht eine Erklärung oder eine Begegnung, sondern eine Bewegung hin in die Gegenwart Gottes. Dort begegnet geistliche Gesundung. Das bringt mich zum dritten Punkt, nämlich zur Antwort, die der Hiob hat Ähnliches erlebt, sondern der Asaf auch erlebt hat, nämlich eine unerschütterliche Antwort. Eine Antwort, die sicher ist, nämlich die Verse 18 bis 28. Und wir kommen hier zum Höhepunkt vom Psalm 73. Man kann sagen, es ist so ein schöner Teil in diesem Psalm, dass eigentlich ein ganz, ganz wunderbarer Abschnitt ist oder ein Verse enthält, die man für eine Jahreslosung nehmen kann. Und soweit ich weiß, ist auch der Vers 28 mal eine Jahreslosung gewesen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Aber dieser Abschnitt beginnt mit Vers 18. Und Vers 18 haben wir das dritte, für wahr und gewiss. Das erste gewiss war, Gott ist gut zu seinem Volk. Das zweite gewiss war, ich habe mich umsonst reingehalten. Das dritte gewiss ist, wir lesen es, für wahr, du stellst sie, die Gottlosen, auf schlüpfrigen Boden, du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wir haben mehrere Wahrheiten. Gott ist gut gegen Israel, aber hier die andere Wahrheit ist, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Und dazwischen steht dieses Wahrliche, ein gläubiger Mensch, der heftig kämpft, der Vers 13. Aber am Ende und am Anfang steht fest, Gott ist gut und Gott richtet gerecht. Und das sind diese beiden Wahrheiten, die definieren diesen Psalm und die tragen Asaf durch diese Krise. Und das sind genau die zwei Dinge, die im letzten Abschnitt hier erklärt oder geklärt werden als Antwort. Man kann sagen, was hier als Antwort ist, das eine ist nämlich Gericht für die anderen und Glück für mich. Das sind die zwei Antworten, die hier gegeben werden. Oder ganz kurz kann man auch eine zeitliche Perspektive machen. Man kann sagen, Gericht gibt es erst dann am Ende, aber Glück gibt es schon jetzt. Oder ich habe es nochmal anders umformuliert. Es gibt schon jetzt Glück und dann gibt es erst recht Glück. Das ist das, was eigentlich der letzte Abschnitt hier deutlich macht. Und die Verse 18 bis 20, da beschreibt Asaf das Schicksal der Gottlosen. Und das hat er ja eigentlich auch vorher schon gemacht. Der hat doch vorher beschrieben, wie es denen geht. Jetzt ändert sich das Ganze aber so ein bisschen. In Vers 2, ganz am Anfang, hat er über sich selber gesprochen und hat gesagt, meine Füße wären fast gestrauchelt. Und jetzt spricht er über den Gottlosen und sagt nicht nur, sie wären fast gestrauchelt, sondern sagt ganz klar, du lässt sie fallen. Das ist ein entscheidender Unterschied. Asaf wäre fast gestrauchelt, fast gefallen, aber hier die Gottlosen, die werden plötzlich fallen gelassen. Ihr Ende ist wie ein Albtraum, der beim Erwachen verschwindet und alles, was die Gottlosen aufgebaut haben, verpufft wie Rauch. Also Asaf hat hier, seitdem er ins Heiligtum Gottes gegangen ist, eine völlig andere Perspektive. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht könnt ihr euch noch an eure Schulzeit erinnern. Ich weiß nicht, ob es noch diese Szenen gibt, wo ihr an die Tafel gehen müsst und Aufgaben lösen müsst, ob das die Lehrer heute noch machen. Es war damals eine ganz hilfreiche Geschichte. Manchmal, man stand so vor der Tafel, musste irgendwelche Matheaufgaben lösen und man stand dann so nah davor, man hat es nicht hingekriegt. Wenn der Lehrer mal gesagt hat, geh doch mal ein paar Schritte zurück und du vielleicht mal so die ganze Aufgabe gesehen hast, mal so den Blick geweitet hast, fiel es auch ein bisschen leichter. So dieses nahe Herangehen ist manchmal macht die ganze Sache unscharf, unklar. Wir brauchen diesen Schritt zurück. Oder ich sage manchmal, vergleiche es manchmal gerne mit diesen, mit den Charts, die man hat von den Aktienläufen. Wenn man so einen Tag anguckt, dann kann man sagen, so, oh, das sieht ja, das ist eine tolle Entwicklung heute. Aber dann zieht man den, vielleicht den Cursor mal so ein bisschen zurück und sagt, okay, wir gucken uns mal die Entwicklung dieser Aktie mal über ein paar Monate nach, ein paar Jahre oder vielleicht auch mal Jahrzehnte an. Dann merkt man, oh, das ist ja eine ganz, ganz andere Geschichte, wo wir heute stehen. Und dieser Schritt zurück, der uns diese ganze Perspektive gibt, man kann sagen, genau diesen Schritt zurück, das macht der Asaf hier. Er ist in das Heiligtum Gottes gegangen und er hat das Ende dieser Gottlosen bedacht. Hat über das Ende nachgedacht. Und diesen Perspektivwechsel, den brauchen wir. Den brauchen wir, weil das Ende der Gottlosen ist ein Ende mit Schrecken. Und Vers 23 macht das deutlich, was die Rolle jetzt von Asaf ist. Er sagt, und dennoch bleibe ich stets bei dir. Und wir könnten sagen, der Asaf hat jetzt alles richtig gemacht. Das ist hier der Held der Geschichte. Aber dann ist der zweite Teil von Vers 23 da. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Warum kann Asaf sagen, ich bleibe bei dir? Weil es diesen zweiten Teil des Verses gibt. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Es ist nicht so, dass der Asaf derjenige ist, der sich hier selbst rettet. Asaf kann sagen, du bist es, der mich hält. Oder manche Übersetzungen machen das eigentlich ganz schön, die sagen, und dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. Ich kann mich doch nur an dich festhalten, weil du mich festhältst. Und das ist eine zentrale Aussage hier, die wir beim Asaf sehen. Während die Gottlosen, auf sie wartet ein Ende, sagt er, aber ich erlebe etwas anderes. Ich greife tatsächlich nach Größerem, nach einem Leben, das nie enden wird. Und wir müssen überlegen, Asafs Situation hat sich ja nicht geändert. Das, was er gesehen hat in dem ersten Abschnitt, ist ja nicht plötzlich anders geworden, weil er jetzt im dritten Abschnitt angekommen ist. Es ist C.S. Lewis gewesen, der mal gesagt hat, greife nach dem Himmel und du wirst auch die Erde bekommen. Aber greifst du nach der Erde, wirst du keines von beiden bekommen. Das hört sich ziemlich nach Matthäus 6, Vers 33 an. Ne? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Und jemand hat dann diesen Vergleich gemacht und hat gesagt, das Leid, das du als Kind Gottes in diesem Leben erfährst, das ist die einzige Hölle, die du jemals erleben wirst. Aber das Glück, das Gottlose in diesem Leben haben, das ist der einzige Himmel, den sie jemals erleben werden. Und deshalb müssen wir nicht zurück zu diesem Neid im ersten Teil des Abschnitts. Und Asaf kann sagen, für mich gilt, ich will in der Nähe Gottes sein, weil du leitest mich nach deinem Rat und danach nimmst du mich auf in Herrlichkeit. Ja, während die Gottlosen ihrem eigenen selbstsüchtigen Denken folgen, wird Asaf von Gottes Weisheit geführt. Und er kann dann verstehen, all das, was er erlebt, das ist nicht sinnlos. Das sind Schritte auf dem Weg zur ewigen Freude. Und deshalb kann er in Vers 25 sagen, wen habe ich im Himmel außer dir? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Ein Punkt gebracht, er sagt, Jesus ist besser als alles, was mir das Leben geben kann. Und Jesus ist besser als alles, was mir das Leben nehmen kann. Das ist, was er hier sagt. Und das klärt auch eine weitere Perspektive für uns. Das ewige Leben beginnt schon jetzt, nicht erst nach dem Tod. Wir sprechen ja häufig davon, das ewige Leben beginnt nach dem Tod. Nein, das ewige Leben ist schon jetzt. Und dann erst recht. Das ist der Gedanke. Und als die Jünger damals zu Jesus kamen, Markus 10 war das, wo sie gefragt haben, ja, wir haben alles verlassen, was wird uns jetzt davon? Und was sagt Jesus? Jesus sagt dann nicht, ja, wenn hier mal alles vorbei ist, dann wird es euch richtig gut gehen. Er sagt, schon jetzt und dann erst recht. Genau das ist, was er sagt. Schon jetzt Häuser, können es auch übersetzen, Häuser im Griechischen, oder Familien. Und genau das ist, was ihr bekommt. Ihr bekommt Familien, geistliche Familien. Und dann sagt Markus 10, habt ihr es vorher gehört, unter Verfolgung. Es ist nicht so, dass Jesus denen jetzt hier so eine rosarote Brille aufsetzt und sagt, okay, ihr bekommt alles und nie von Verfolgung spricht. Er sagt, all das werdet ihr erleben unter Verfolgung. Aber trotzdem, ihr werdet etwas bekommen, schon jetzt und nicht dann und nicht nur erst dann. Und deshalb kann Asaf sagen, Vers 26, wenn mir auch Leib und Seele vergehen. Also er erkennt an, der erste Abschnitt, der kann immer noch real sein. Das kann immer noch sein, dass es den Gottlosen besser geht als mir. Aber selbst dann, wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Gott ist sein Fels und sein Teil. Sein Halt, dieser göttliche Halt, der kommt von außen, nicht von ihm selbst. Und das ist es, was es so unerschütterlich macht. Felsen schütteln normalerweise nicht. Normalerweise nicht. Deshalb wird Gott als Fels beschrieben. Gott selbst hält ihn fest, selbst wenn alles andere ins Wanken gerät. Die letzten zwei Verse, die fassen diesen Psalm zusammen. Folgendermaßen. Denn siehe, die fern von dir sind, die gehen ins Verderben, du vertilgst alle, die dir hurerisch die Treue brechen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Ich glaube, genau in diese Zusammenfassung von diesem Psalm können auch wir heute einstimmen. Ich glaube, in einem kleinen, aber entscheidenden Unterschied. Asaf konnte noch nichts von diesem Gott erzählen, der den Menschen so nahe gekommen ist. Nämlich in Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus wurde nicht nur Mensch, sondern er lebte auch unser Leben und er starb auch unseren Tod. Jesus kam uns Menschen näher, als uns jemals ein Mensch kommen kann. Und Christus wird diese Nähe, von der Asaf gesprochen hat, konkret und erfahrbar. Jesus selbst ist diese Brücke zu Gott. Wer ihm vertraut, findet Zuflucht, Halt, Perspektive, selbst wenn alles drumherum gefährlich erscheint. Und jetzt möchte ich dieses Bild von ganz Anfang nochmal aufgreifen. El Dorado. Die Jagd nach Gold. Denn in der Legende suchen Menschen nach dieser sagenhaften Stadt aus Gold. Voller Reichtümer, Macht und Ruhm. Und viele sind ja vergeblich diesem Gold nachgejagt. Doch in der Realität unseres Glaubens zeigt uns Psalm 73, dass die wahre Stadt aus Gold nicht in Südamerika liegt, nicht auf dieser Erde liegt. Sie wartet auf uns bei der Wiederkunft von Jesus. Dann, wenn Jesus sichtbar wiederkehrt, werden wir feststellen, es gibt tatsächlich eine Stadt aus Gold. Die gibt es tatsächlich. Und die ist noch viel größer, noch viel schöner, unermesslicher, als wir es uns vorstellen können. Und das Schönste ist, wir werden dort den sehen, der uns festhält an seiner Hand. Und jemand hat mal gesagt, dann werden wir nicht nur die Hand sehen. Jetzt spüren wir vielleicht nur die Hand. Dann werden wir das Gesicht dazu sehen, an dessen Hand wir die ganze Zeit gegangen sind. Und deshalb können wir ganz am Ende sagen, was eigentlich der Psalm Asaf am Anfang gesagt hat: Nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. Und dann schließt er ja mit dem allerletzten Gedanken: Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Und genau das wollen wir machen. Solange wir auf diese Stadt aus Gold, auf diesen König in dieser goldenen Stadt warten, so lange wollen wir als Gemeinde und als Einzelne die Werke unseres Gottes verkünden. Amen.